Dieser kleine Walzer von Chopin, der ist ganz einfach für Chopin-Verhältnisse. Aber es ist einer der hartnäckigsten Ohrwürmer auf diesem Planeten. Ich persönlich werde ihn wahrscheinlich nie wieder los in meinem Leben. Ich weiß nicht, warum er sich so tief in mein Hirn gefressen hat. Ich mag nämlich gar keine Romantik. Aber so kann's gehen. Wir lernen heute einiges über Chopin in den Radioreisen. Wir folgen Pilgern nach Medjugorje in Bosnien-Herzegowina und sind einer Art der Verehrung auf der Spur, die später totgeschwiegen wurde. Es geht um einst sehr mächtige Nonnen in Apulien. Verehrung, Bewunderung, Huldigung. Darum geht's heute in den Radioreisen. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. In allen Kulturen zu allen Zeiten wurden und werden außergewöhnliche Menschen verehrt, auch nach ihrem Tod. Auch bei nicht religiös, sondern künstlerisch Erleuchteten werden gerne die Orte ihres Wirkens besucht, um sich ihnen nahe zu fühlen. Falls man sie nicht mehr persönlich erleben kann, wer also das Fantum Marke Taylor Swift von heute verachtet, es ist eine zutiefst menschliche Sache, die es schon immer gegeben hat. Wir sind heute bei Verehrten und Fans unterwegs und ich bin ein bisschen Fan von Darko Rundek. Der ist sozusagen der kroatische Manu Chao. Hier zusammen mit seinem Cargo Orchestra und Ruke, was uns auf den Balkan bringt, Richtung Međugorje.
Pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke. To što svira, to su ruke. Jutros si zaboravio sve što te držalo skupa. Ovaj dan što na prozor lupa nije tvoj. Nije tvoj. Tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremena, ma tih vremena slutiš. Prevaru izdaju.
Prevaru izdaju.
duša gine od tišine.
Unsere erste Reise ist eine Pilgerreise, normalerweise jedenfalls. Viele Pilger erfüllen sich mit ihrem Besuch in Medjugorje in Bosnien-Herzegowina direkt an der Grenze zu Kroatien einen Lebenstraum. Für sie ist es viel mehr als nur eine Reise. Sie bringen eine ganz eigene Art der Erfüllung mit nach Hause und viele kommen immer wieder. Manchmal geraten aber auch Reisende an diesen an sich unspektakulären Ort, den nicht der Glauben hergeführt hat, sondern eigentlich der Zufall. Bei Judith Rubatscher war das so. Sie hat absolut nicht von einer Marienerscheinung geträumt und war trotzdem fasziniert von diesem Ort, der jedes Jahr fast 1 Million Pilger anzieht. Dabei ist Medjugorje nicht Lourdes und auch nicht Santiago de Compostela, sondern eine für Kirchenverhältnisse ziemlich neue Geschichte.
Also hier ist wirklich nur Straße und irgendwie trockene Büsche links und rechts. Kann man sich schwer vorstellen, dass wir in 10 Minuten an einem Ort sind, wo 1 Million Menschen jedes Jahr hinfahren und hinpilgern.
Da wollen wir auch hin, nach Medjugorje. Es ist einer der bekanntesten Marienverehrungsorte weltweit. Es ist Sonntag früh. Mein Freund und ich sind unterwegs im Süden von Bosnien und Herzegowina, auf einer holprigen Passstraße. Die schlängelt sich den Berg hoch, der dicht mit ledrigen Sträuchern bewachsen ist. Am Straßenrand liegen Geröllbrocken und aufgeplatzte Mülltüten. Und immer mal wieder sind ein paar verlotterte Häuschen zu sehen.
Ich fahre weiter, ja?
Ja.
Auf unserer Reise haben uns Einheimische immer wieder ermahnt, diesen Ort im Süden nicht auszulassen, weil er eine ganz besondere Energie haben soll. Das hat uns neugierig gemacht.
Wir kommen jetzt Richtung Stadt und auf dem Kreisverkehr, da ist eine Marienstatue mit Jesuskind in der Hand und einem sternenbesetzten Heiligenschein. Man sieht auf jeden Fall, was Programm ist hier.
Wir parken am Ortsrand und steigen aus. Rechts und links der Straße säumen sich Läden mit vollgepackten Drehständern davor.
Wenn man das von Weitem sieht, dann könnte man erstmal meinen, das sind jetzt völlig normale Läden, wo man, keine Ahnung, Kühlschrankmagnete kaufen kann. Aber wenn man ein bisschen näher ranläuft, wie ich das gerade mache, dann sieht man, dass es einfach Läden sind, die von vorn bis hinten vollgestopft sind mit Muttergottes-Items.
Auf den Drehständern sehen wir Rosenkränze in unterschiedlichsten Farben. Steinperlen, Glitzerperlen und Plastikperlen, die im Dunkeln leuchten. Drinnen im Laden geht es weiter.
Es gibt kleine Lavendelsäckchen mit Maria drauf, es gibt Marienstatuen, es gibt Kreuze, es gibt rosarote, blaue, weiße Schatullen, in denen Rosenkränze liegen. Ja, es gibt Jutebeutel, es gibt Schneidebretter mit Heilige Maria, das ist ungewöhnlich auf jeden Fall.
Und Marienstatuen in allen erdenklichen Größen. Eine reicht bis zur Decke und steht barfuß auf einer fetten Schlange. Sie kostet schlappe 2.500 Euro. Hinter dem Tresen sitzt eine Dame um die 50 mit einer Lesebrille auf der Nasenspitze. Sie blickt gelangweilt auf einen kleinen Röhrenfernseher und schaut sich die Heilige Messe an. Als wir sie ansprechen, erzählt sie, dass sie hier aufgewachsen ist.
Medjugorje war klein. Mein Papa war in Deutschland arbeiten, nicht hier. Jedes Jahr kommt ein Kind mehr so. War schwer leben in Medjugorje. Arbeiten mit Trauben und Tabak.
Sie sagt, es gibt Fotos aus den 1970ern, auf denen Kühe und Schafe auf dem Dorfplatz laufen. Sie erinnert sich noch, dass es damals keine Wassertoiletten in den Häusern gab. Medjugorje war ein verschlafener, armer Ort. Bis zu diesem einen Nachmittag, der das Leben der Menschen hier völlig verändern sollte. Die Verkäuferin erzählt uns, was damals passiert sein soll. Es ist ein später Nachmittag im Juni 1981. Eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen aus dem Dorf macht sich auf zu einem der kleinen Hügel. Plötzlich sehen sie eine Lichtgestalt, eine junge Frau mit Kind im Arm. Sie fürchten sich und laufen zurück ins Dorf. Die Erwachsenen glauben ihnen nicht. Am nächsten Tag laufen die Jugendlichen zur selben Zeit wieder auf den Hügel. Und wieder erscheint ihnen die junge Frau. Es ist die Mutter Gottes, diesmal ohne Kind. Die Jugendlichen, die man später Seher nennen wird, kommen in medizinische Untersuchung. Das Ergebnis: Sie sind völlig gesund. In den darauf folgenden Tagen erscheint ihnen die Gottesmutter immer wieder. Mehrere tausend Menschen aus der Gegend versammeln sich abends am Erscheinungshügel. Die Verkäuferin war damals ein Schulkind. Sie hat die Lichtgestalt nicht selbst gesehen, aber wie alle im Dorf hat sie davon gehört. Und als sie uns jetzt davon erzählt, redet sie zunehmend schneller und wechselt dann plötzlich ins Englische.
I just prayed in that time because I just say, please don't come.
Ich hatte Angst damals. Ich habe gesagt, bitte komm nicht in meine Träume. Aber die Mutter Gottes ist in meine Träume gekommen. Ich bin zu meiner Schwester gerannt. Ich war total unter Schock. Das war in der 7. oder 8. Klasse. Ich wollte nicht mehr zur Schule. Ich wollte nur mehr in die Kirche gehen.
Der ganze Ort ist von da an im Marienfieber. Viele wenden sich streng dem katholischen Glauben zu. Und auch die ersten Pilger von außerhalb lassen nicht lange auf sich warten.
The pilgrims doesn't pay in our house few years.
Die Pilger haben nichts gezahlt, ein paar Jahre lang. Wir haben nichts verlangt und haben ihnen das ganze Essen gegeben, das wir hatten. Sie haben bei uns geschlafen.
Aber es werden immer mehr. Und schon bald entstehen erste Unterkünfte und Gasthäuser. Die Pilger bringen Geld und Wohlstand.
Früher hatten wir Angst, dass die Erscheinungen aufhören könnten. Aber jetzt leben wir mit ihnen und glauben, dass die Mutter Gottes für immer bei uns bleibt. Das verändert uns.
Die Jugendlichen von damals behaupten, dass sie auch heute noch regelmäßig Erscheinungen haben. Über 42.000 sollen es inzwischen gewesen sein. Davon würden wir natürlich gern aus erster Hand hören. Und wir fragen die Verkäuferin, ob es möglich sei, einen der Seher zu sprechen. Tatsächlich. Sie sagt, die Seherin Maria Pavlovic wohne nicht weit von hier.
Ihr könnt zum Erscheinungshügel und irgendwen fragen, wo das Haus ist.
Klar machen wir das. Auf unserem Weg zum Hügel kommen wir an der Hauptkirche vorbei und sehen immer mehr Menschen. Fahles Licht fällt auf den gigantischen, kahlen Kirchplatz. Dahinter ragen zwei schwere, weiße Türme auf. In der Kirche drinnen findet fast stündlich die Heilige Messe statt, in unterschiedlichen Sprachen. Über Lautsprecher und Leinwände wird sie nach draußen übertragen. Für die Menschen, die drinnen keinen Platz mehr gekriegt haben. Neben dem Platz entdecken wir etwas, was mich an eine Sanitäranlage im Campingplatz erinnert.
Es ist einfach ein großer Innenhof mit vielen kleinen Türen. Und an den Türen stehen Namen, also die Priester, die die Beichte abnehmen, und zwei kleine Lämpchen, rot und grün. Und je nachdem, was blinkt, ist der Beichtstuhl besetzt oder eben nicht.
Nach der Messe strömen die Gläubigen aus der Kirche. Ein Kopf mit Halbglatze ragt aus der Menge hervor. Es ist Tom aus Indiana. Ein strammer Typ in frisch gebügeltem Hemd. Er ist vor 2 Monaten mit einer Pilgergruppe hierher gekommen.
Sie sind wieder gefahren. Ich bin geblieben, wie die Mutter Gottes es mir aufgetragen hat, oben auf dem Erscheinungshügel. Sei nicht mehr Tourist, sondern geh und finde, was ich möchte, dass du findest.
Lange Jahre war Tom Soldat in der Navy und hat keine Kirche von innen gesehen. Jetzt lebt er in Medjugorje, in einem Haus mit anderen Pilgern. Ich frage ihn, wie lange er bleibt.
Ich weiß es nicht, das ist ihr überlassen. Bis sie sagt, ich soll wieder gehen. Ich habe noch keinen Plan.
Als sich der Platz langsam leert, kommt Pater Giuliano aus der Kirche, der die Messe gehalten hat. Er wohnt eigentlich in Verona und ist nur zu Besuch hier. Allerdings schon zum 80. Mal. Vielleicht war es sogar einmal mehr, sagt er.
Ich komme her, um das Evangelium zu verkünden. Hier werde ich gehört. Das fehlt da, wo ich wohne. Die Leute sind immer in Eile, wenn du ihnen mit Glauben daherkommst.
Der Vatikan hat die Erscheinungen von Medjugorje bis heute nie anerkannt. Vor allem die aktuellen Erscheinungen kritisiert Papst Franziskus. Seherin Maria Pavlovic soll sie täglich haben und lässt andere daran teilhaben. Pater Giuliano zum Beispiel.
Sì, al Magnificat, un albergo che però è una casa di spiritualità.
Ja, beim Magnificat. Ein Hotel, also eigentlich ist es ein Haus der Spiritualität. Es ist wirklich eindrucksvoll. Ich war dort viele Male, auch bei der Erscheinung.
Das Hotel der Seherin. Nahe an dem Ort, wo Maria Pavlovic vor über 40 Jahren die Jungfrau gesehen haben soll, steht jetzt ein Hotel. Während man für ein gewöhnliches Hotelzimmer in Medjugorje um die 40 Euro zahlt, kostet das im Magnificat 150 Euro. Und wer so eins gebucht hat, darf dann dabei sein, wenn jeden Abend dasselbe passiert.
Die Seherin bringt die Leute zum Beten. Der Saal ist meistens sehr voll. Und dann unterbricht sie plötzlich. Sie hat ein Mikro in der Hand. Und dann verharrt sie und sieht etwas, das wir nicht sehen. Das dauert nur 5 Minuten, vielleicht sogar weniger.
Etwa 200 Leute sind im Saal, während die Seherin eine Erscheinung hat, erzählt uns Pater Giuliano. Täglich genau um dieselbe Uhrzeit. Da wären wir auch gern mal dabei.
Man muss anfragen, es ist nicht immer möglich. Da gibt es einige Kriterien, die nur die Seherin kennt. Manchmal kommen wir sogar mit der ganzen Pilgergruppe rein, andere Male nicht. Warum? Das weiß die Seherin.
Das werden wir später noch versuchen. Zuerst geht es aber noch an den wichtigsten Ort in Medjugorje, zum Erscheinungshügel, am Rand der kleinen Ortschaft.
Man sieht richtig an den Steinen, wie abgeschliffen die sind von den vielen Menschen, die hier hochlaufen. Sie sind richtig rutschig.
Eine Viertelstunde wandern wir durch kratziges Buschwerk und dann...
Das ist echt fast ein bisschen unwirklich. Diese Lichtung, die sich auftut auf diesem felsigen Hügel und diese sehr weiße, große Marienstatue, die da steht. Der Sockel ist mit Blumen dekoriert und auf den ganzen Steinen um diesen Platz rum, da hocken Menschen mit Rosenkränzen in der Hand und sind ins Gebet versunken.
Um die 100 Menschen in andächtiger Stille. Sie knien auf dem steinigen Boden und beten Rosenkranz im Abendlicht. Vor einer übergroßen weißen Marienstatue, die ihre Arme ausbreitet. Kinder küssen immer wieder das dünne Gitter, das die Statue umgibt. Die Szene hat etwas Befremdliches. Auch wenn ich auf dem katholischen Land aufgewachsen bin, das hier ist anders. Als wir die Lichtung verlassen, breitet sich die Dämmerung über den Hügeln aus. Wir machen uns auf zu unserem letzten Besuch. Das Hotel der Seherin Maria Pavlovic.
Keine Ahnung, ob es eine Möglichkeit gibt für uns, damit reinzukommen. Das wissen wir nicht. Einige haben uns geraten, wir sollen es einfach probieren. Wenn der Heilige Geist mit uns ist, dann werden wir da mit reinkommen und das gucken wir uns jetzt an.
Im Halbdunkeln erkennen wir ein gusseisernes Tor und rechts davon ein Klingelschild. Eine Überwachungskamera ist auf uns gerichtet.
Oder?
Ja. Das Licht geht an. Okay, wir haben geklingelt, aber gerade tut sich nichts hier. Mal gucken, da wer rauskommt.
Keine Antwort. Aber das Tor öffnet sich. Ein SUV fährt heraus, mit einem Mann am Steuer. Es ist ein Priester. Auf unsere Frage hin winkt er ab. Er könne uns nichts sagen. Also klingeln wir noch einmal.
Okay, man hört jemanden. Der Italiener spricht.
Hallo, this is Judith Rubacher. We are from the German radio, the public.
Ich frage, ob es möglich ist, bei der heutigen Erscheinung dabei zu sein.
I'm so sorry, it's not possible, it's private.
But thank you very much.
Nein, leider, eine Privatveranstaltung. Bevor ich noch fragen kann, wie wir ein andermal dabei sein können, hat die Person am anderen Ende aber schon aufgelegt. Wir verlassen Medjugorje ohne Erscheinung, aber mit vielen Fragezeichen im Kopf. Wer weiß. Wer einmal in Medjugorje war, kommt immer wieder. Zumindest sagen das hier alle.
Der Pilgerort Medjugorje, auch aus Deutschland reisen viele Gläubige dorthin. Hier ist Musik, die zeigt, wie eng gerade Bayern mit dem Balkan verbunden ist. Sehr viele Menschen sind vor dem Balkankrieg nach Deutschland geflohen, viele sind auch schon vorher gekommen. Anton Opic ist ein Münchner Deutsch-Kroate und seine Musik bringt alles zusammen. Anton Opic und Bulletproof West. Nothing in the world is gonna make me stop. Nothing in the world is gonna pull my plug. Even if I fall, the world demands me to get up. And I'm too stubborn, I'm too stubborn to stop. If it's by the money, then I will plow. If it's by your future, then I'll grow older somehow. I'd say goodnight to all my wishes, right here, right now. In your bed, take care of those boys, they offer nothing but cigarettes. See that this world, it won't spare you no lesson. And you're just an artist in one big jam session. You beg a mercy, they will laugh. And you are in debt, you'll see their wrath. You will find your own solution for this big mess. I'm your bulletproof vest. I wear your heart in my chest. I'm your bulletproof vest, an everlasting. I'm your bulletproof vest. I wear your heart in my chest. I'm your bulletproof vest, an everlasting. I'm your bulletproof vest, an everlasting. Sie hören die Radioreisen hier auf Bayern 2 oder wenn Sie wollen auch jederzeit als Podcast in der ARD Audiothek. Orte der Verehrung besuchen wir heute in den Radioreisen. Und diese Orte, die haben oft eine ganz besondere Ausstrahlung, ob man nun selbst zur Ehrerbietung neigt oder nicht. Im Süden Italiens, in Apulien, da gab es ein außergewöhnliches Ritual der Ehrerbietung, das die ganze Gegend geprägt hat. Hier mussten nämlich Männer vor Frauen knien und ihre Hände küssen. Ganz bestimmt haben das viele nur unter innerem Protest getan. Schließlich war dieser Akt komplett gegen den Zeitgeist. Aber die Nonnen von Conversano haben es über Jahrhunderte geschafft, ihre Macht zu erhalten. Ändern konnten ihre Gegner nichts, aber ihren Unmut in Geschichten gießen, das konnten sie. So entstand die Mär vom Monster von Apulien, dem Monstrum Apulie, dem selbst mächtige Kirchenmänner einfach nichts entgegensetzen konnten. Andreas Pehl über eine fast vergessene Geschichte.
Ruhig ist es in der kleinen Stadt Conversano. Nur wenige Touristen verirren sich hier ins Landesinnere Apuliens. An der verschlafenen Piazza steht eine prächtige Kathedrale. Der unverputzte, weiß-gelbe Stein leuchtet, selbst wenn Gewitterwolken bedrohlich über die Dächer ziehen. Schräg gegenüber erheben sich die massiven Mauern des Kastells. Im 11. Jahrhundert haben sie die Normannen auf den Fundamenten uralter Siedlungen gebaut und genossen wohl selbst schon das Panorama hinüber zur Adriaküste. In einer kleinen Bar hat sich eine Handvoll älterer Herren versammelt. Einer von ihnen ist Antonio Fanizzi. Er hat sich Zeit seines Lebens mit einem bedrohlichen Geschöpf beschäftigt, das es hier in Conversano gegeben hat, mit einem Monster, dem Monstrum Apulie.
Das ist eine Geschichte aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. In einer Gerichtsakte wird davon gesprochen, dass man dieses schreckliche Monster bekämpfen müsse.
Antonio führt mich von der Piazza weg, durch eine enge Gasse zu einem Torbogen. Hinter der hohen Mauer, von außen kaum sichtbar, eine eher unscheinbare Kirche und ein abweisender Gebäudekomplex, in den ein großes Portal hineinführt. Das Türschloss hat die Form einer Mitra, der Kopfbedeckung eines Bischofs. Der Riegel ist ein Krummstab, ebenfalls Zeichen der bischöflichen Macht. Auch bei der Geschichte vom Monstrum Apulie war eine starke Frau im Spiel, erzählt Marisa Cacciapaglia, auch sie Monsterkundlerin wie Antonio Fanizzi.
Da gab es auch Frauensachen. Man benutzte Arsenblende, um sich das ein oder andere Härchen, einen Bart zu entfernen, um sich zu epilieren. Oder auch Rosenwasser.
Das Monstrum aus Apulien hatte keine Schuppenhaut. Es spie auch kein Feuer. Es bedrohte keine Prinzessinnen, sondern mächtige Männer. Denn das Monster war eine Frau. Mitra und Bischofsstab sind die wenigen Zeichen, die noch erhalten sind und an das Monster erinnern. Denn jahrhundertelang trugen die Äbtissinnen des Zisterzienserinnenklosters San Benedetto in Conversano diese Zeichen ihrer Macht. Ihrer Macht über die Männer der katholischen Kirche. Und das verbreitete unter den geweihten Herren massives Unwohlsein, Angst und Schrecken.
Vor diesem Portal hier fand die Zeremonie des Baciamano statt, die Huldigung an die Äbtissin durch einen Handkuss. Die neu gewählte Äbtissin kam in einer Prozession aus dem Kloster in den Hof, voranschritt eine Nonne mit einem großen Vortragekreuz, dann bestieg die Äbtissin einen Thron, der hier im Hof aufgebaut wurde, und dann mussten alle Priester der Umgebung hierher kommen und der Äbtissin die Hand küssen.
Das Portal mit dem bischöflichen Türschloss war die sogenannte innere Pforte, die Verbindungstüre vom Klosterhof zum nur den Nonnen vorbehaltenen Kreuzgang und der Klausur. Hier mussten die Priester, die der Verwaltung des Klosters unterstellt waren, einer Frau Gehorsam geloben.
Wenn die Äbtissin mit der Prozession diesen Thron erreichte, war sie flankiert von zwei Dekaninnen, zwei wichtigen Nonnen, von denen eine den Bischofsstab, die andere die Mitra trug.
Den Priestern gefiel es natürlich überhaupt nicht, dass es sogar Zuschauer gab, die dieser Zeremonie beiwohnten. Zum Beispiel der Adel der Stadt, der anwesend sein musste. Und über diese Zeremonien wurde streng Buch geführt. Der Notar schrieb auf, welcher Priester da war und welcher nicht.
Eine Art der Kontrolle natürlich. Irgendwann sprachen die Leute auch von abscheulichen Ritualen, da die Männer gezwungen waren, vor einer Frau niederzuknien und ihre Hand zu küssen.
Ein heute fast undenkbares Bild, das sich in Conversano bis ins 19. Jahrhundert hineinbot und mit dem die Kirchenmänner schon damals immer wieder haderten. Die Frauen im Kloster von Conversano waren nicht nur mächtig, sondern auch selbstbewusst und reich.
Wenn eine neue Äbtissin gewählt wurde, dann wurden Teller mit deren Familienwappen hergestellt. Und wir haben zahlreiche Beispiele, wo auf dem Teller auch Mitra, Hirtenstab, Handschuh und Ring dargestellt sind.
Klug verwalteten sie ihre Güter und vermehrten den Reichtum des Klosters. In den Konvent durften lange Zeit nur Töchter aus gut situierten Adelshäusern eintreten. Kunst und Kultur hatten einen bedeutenden Stellenwert. Marisa Cacciapaglia hat in den Archiven über das Alltagsleben der Nonnen geforscht.
Le voci di vita quotidiana le abbiamo tratte indirettamente dalle lettere.
Einen Einblick in den Alltag der Schwestern haben wir indirekt durch den Briefverkehr der Äbtissinnen mit den verschiedenen außenstehenden Personen und durch die Rechnungsbücher. Man aß Fleisch in großen Mengen, denn das Kloster besaß große Viehzucht, Schweine, Kälber, Lämmer. Man ließ sogar bestimmte Käsesorten per Kurier aus Bari holen, denn die meist adeligen Nonnen waren eine bestimmte Lebensführung gewohnt.
Il vescovo Sforza, che venne a fare questa visita al monastero, faceva delle amare considerazioni che laddove negli altri monasteri, per esempio,
als der Bischof Sforza das Kloster besuchte, machte er die bittere Feststellung, dass man hier im Luxus schwelgte, während die Mönche und Schwestern in den Nachbarklöstern im wahrsten Sinne des Wortes vor Hunger starben. Karrenweise wurden zu den Äbtissinnen Weihen und Professfeiern der Schinken angeliefert, Kälber, Makkaroni, ein Überfluss, der in anderen Klöstern völlig unbekannt war.
Passarelle, di prosciutti, di vitelli, di macaroni. C'era un'abbondanza che era sconosciuta agli altri monasteri.
Dabei war Conversano nicht das einzige Frauenkloster, in dem die Äbtissinnen das Verwaltungsamt eines Bischofs ausübten. Quer durch Europa findet man in der Geschichte Beispiele, etwa im spanischen Las Huelgas oder in Essen, wo das Monstrum Westfalia zu Hause war.
Queste badesse come la nostra di Conversano che ha esercitato questo potere giurisdizionale.
Diese Äbtissinnen, wie unsere hier in Conversano, haben ein Amt ausgeübt, das wahrscheinlich bis in die Zeit der Apostel zurückreicht. Da gibt es gar nichts daran, was illegitim oder erstaunlich gewesen wäre. Das war auch ganz problemlos anerkannt. Dann aber, zur Zeit der Aufklärung, verändert sich das stark, vor allem dann mit dem Tridentinischen Konzil.
Accettato senza problemi dopo il Rinascimento, ecco, e quindi con il Concilio di Trento le cose cambiano.
Die Aufklärung und die Gegenreformation führten dazu, dass Frauen in Machtpositionen immer mehr in die Kritik kamen und man versuchte, ihren Einfluss zu beschneiden. So auch hier. 1810 wurden den Äbtissinnen nach 600 Jahren meist guter, vorausschauender Herrschaft ihre Privilegien entzogen. Die letzten Zisterzienserinnen haben im Zuge der Säkularisation bei der Einigung Italiens 1866 das Kloster verlassen. Versuche, das Gebäude mit anderen Ordensgemeinschaften als Kloster oder Klosterschule zu erhalten, sind am fehlenden Ordensnachwuchs gescheitert. Heute wird es hauptsächlich von der Gemeindeverwaltung genutzt. Die meisten Räume stehen leer. Nur noch wenig erinnert an die Blüte dieses mächtigen Klosters und an die Macht der Frauen in einer männerdominierten Welt.
Wir bleiben in Apulien. Aus Lecce kommt Carolina Bubico. Sie beherrscht so ziemlich jedes Instrument, das ihr unter die Finger kommt. Aber hier singt sie Di te, von dir.
Mi sveglio tu no, e allora guardo qua e là, la notte rincorre ancora. Gli occhi pesano, ho perso la testa sotto il cuscino. Chissà quando la ritroverò. Ti alzi di fretta, io ascolto il respiro e liberamente mi ritroverò. Anni miei, poi mi giro e non ci sei, e divento piccola, non mi ritrovo più nell'aria luci blu. Non mi nutro più della speranza che non mi nutre più, la speranza sì, non mi nutre più. Io
Radioreisen auf Bayern 2. Wir erweisen heute besonderen Menschen und besonderen Orten die Ehre. In diesem Fall Orten, die nur durch einen besonderen Menschen zur Berühmtheit gelangt sind, nämlich durch Frédéric Chopin. Der französische Name, das Grab auf dem Friedhof Père Lachaise in Paris, da könnte man durchaus auf die Idee kommen, dass dieser Chopin durch und durch Franzose war. Aber das stimmt nicht. Sein Vater war zwar Franzose, hat aber in Polen gelebt. Seine Mutter war Polin. Er ist in Polen geboren und aufgewachsen und als er später nach Paris gegangen ist mit 20, da hat ihn bis zu seinem frühen Tod mit nur 39 Jahren immer wieder das Heimweh geplagt. In seiner polnischen Heimat hat man das inzwischen verstanden, dass viele Chopin-Pilger gerne sehen wollen, wo das romantische Genie seine Wurzeln hatte. Hildburg Haider hat die wichtigsten Chopin-Orte schon einmal besucht. Zu seinem 200. Geburtstag war das im Jahr 2010. Jetzt ist sie nochmal zurückgekehrt, 14 Jahre später, pünktlich zum 175. Todestag. Es hat sich einiges getan in dieser Zeit.
Polen im Winter vor vielen Jahren. Wir fahren von Warschau nach Westen Richtung Posen. Unser Ziel? Żelazowa Wola, ein Dorf am Flüsschen Utrata. Hierhin pilgern im Sommer Hunderttausende von Musikliebhabern. Jetzt liegt der Ort im Winterschlaf und verströmt einen verwunschenen Zauber. Der Musikwissenschaftler Andrzej Zuek war im Jubiläumsjahr 2010 Leiter des Nationalen Chopin-Instituts. Nach einer langen Phase der Vernachlässigung sah es das Institut als Aufgabe, Chopins Leben und Werk wieder mehr ins Licht zu rücken und die Infrastruktur der Chopin-Stätten attraktiver zu gestalten.
Żelazowa Wola była zaściankowym, do której co prawda
ein abgelegener Ort, zu dem allerdings Touristen aus aller Welt pilgerten, um den Zauber hier zu spüren. Aber bei ihrer Ankunft hatten sie nicht einmal die Möglichkeit, eine Suppe zu essen oder eine Tasse Kaffee zu trinken.
Der Park von Żelazowa Wola ist tief verschneit. Hinter alten Kastanien schimmert weiß das zweistöckige Haus, in dem Frédéric Chopin zur Welt kam. Unter dem Türgiebel wacht ein dicker schwarzer Kater. Die Tür geht auf und er schlüpft hinein. Chopins Geburtshaus war ein Nebengebäude im Gutshof des Grafen Skarbek, der mit seiner Familie das Herrenhaus bewohnte. Barbara Ovczuk hat bis zu ihrer Pensionierung im Obergeschoss des Hauses gewohnt.
Chopins Vater Nicolas war der Erzieher und Lehrer der Skarbek-Kinder. Hier lebte und arbeitete er, hier lernte er seine Frau kennen. Sie war wahrscheinlich eine entfernte Cousine der Skarbeks. Nach der Hochzeit wohnten sie hier.
Ein schlichter, flacher Bau war das damals. In den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts hat man ihm mit einem Säulenportiko den Look eines Herrenhauses verliehen und eine Chopin-Gedenkstätte eingerichtet. Die meisten Exponate wurden jedoch im Zweiten Weltkrieg zerstört. Auch der ursprüngliche Grundriss ist verschollen. Im Jahr 1949 schließlich öffnete das Geburtshaus offiziell seine Pforten. Wahrscheinlich hat die Familie Chopin den rechten Teil des Gebäudes bewohnt. Über einen Flur betreten wir den ersten Raum, der vielleicht als Küche gedient hat.
Das Haus, der Park, alles ist sehr einfach und doch so außergewöhnlich. Es ist ein Ort voller Magie. Um diese Magie zu erfassen, muss man einfach mal herkommen. Das ist der Musiksalon. Neueste Untersuchungen von Mauerwerk und Ziegeln lassen vermuten, dass sich hier die Geburtsstätte Chopins befindet. Zu jener Zeit war der Salon durch eine Mauer abgeteilt und wir glauben, dass Chopin in diesem Alkoven zur Welt kam. Hier ist das sogenannte Kinderzimmer mit dem Klavier in Giraffenform. Ein deutsches Fabrikat aus dem Jahr 1810, gebaut in Breslau. Chopin hat natürlich nie darauf musiziert, aber höchstwahrscheinlich hat er ein ähnliches Instrument bespielt.
In den niedrigen Räumen mit den hölzernen Deckenbalken und dem Parkettfußboden herrscht ländliche Behaglichkeit. Faksimiles mit Frederiks Zeichnungen und Briefen, Kopien mit den Porträts der Familie Chopin und ihrer Freunde zeugen von einer Kindheit in Wohlstand und Geborgenheit. Chopin verbringt hier nur die ersten 7 Monate seines Lebens. Dann erhält Nicolas Chopin eine Lehrstelle im Warschauer Lyzeum und zieht mit seiner Familie in die polnische Hauptstadt. Das Schulgebäude im Kasimirpalast bietet den Chopins auch eine geräumige Wohnung. Mit 7 Jahren komponiert Frederik sein erstes Werk, eine Polonaise in G-Moll. Und bereits ein Jahr darauf gibt er im Palais des Fürsten Radziwiłł sein erstes öffentliches Konzert. Die Sommer verbringt Frederik gern auf dem Lande, als Gast befreundeter Familien.
Es ist jetzt 8 Uhr, die Luft ist frisch, die Sonne scheint herrlich, die Vögel zwitschern. Ein Bächlein gibt es hier nicht, weil es sonst rauschen würde. Dafür ist ein Teich da und die Frösche singen wunderschön.
In den Dörfern der Regionen Mazowsze und Kujawsko-Pomorskie lernt Frederik Bauernmusik kennen und fertigt Skizzen an, die er zur Grundlage eigener Kompositionen nimmt. Die traditionellen Rhythmen der Mazurka, des Kujawiak oder des Krakowiak werden von da an seine Werke bestimmen.
Ich schnappte mir einen verstaubten Geigenbogen und fiedelte drauf los und machte solchen Lärm, dass alle zusammenliefen und glotzten. Es war eine schöne Nacht. Der Mond und die Sterne funkelten.
Nach Abschluss der Schule geht Frederik Chopin aufs Warschauer Konservatorium. Nach dem Tod seiner jüngeren Schwester Emilia zieht die Familie in einen Seitenflügel des Czapski-Palais. Heute ist im Czapski-Palais die Kunstakademie untergebracht. Auf dem Weg zum Obergeschoss riecht es nach Ölfarbe. Großformatige Bilder der Studenten hängen an den Wänden zum Korridor, der zur ehemaligen Wohnung der Chopins führt. Seit 1960 ist der einstige Salon der Familie ein kleines Museum. Honorata Urban begrüßt uns dort.
3 Zimmer gingen vom Korridor ab. Und das 4. Zimmer lag oberhalb des Salons. Wo jetzt die Tür ist, gab es eine Garderobe. Und eine Treppe führte nach oben in Frederiks Zimmer.
Die Chopins unterhalten in ihrer Dienstwohnung nebenbei eine Pension für Knaben aus reichen Familien. Daher können sie einen großzügigen Salon führen. Chopin verkehrt in den Salons der feinen Warschauer Welt. Er spielt vor dem russischen Zaren und erhält von ihm einen Ring. Beim Fürsten Antoni Radziwiłł geht er ein und aus. Für dessen Cello spielende Tochter komponiert er sein Opus 3, eine Polonaise für Violoncello und Klavier.
Ausschließlich Blendwerk für den Salon, für die Damen.
Im Sommer 1830 besucht Chopin zum letzten Mal seinen Geburtsort Chelazowa-Wola. Dann rüstet er sich zur Abreise aus Polen. Er ist jetzt 20 Jahre alt. Im russisch besetzten Polen sieht er für sich keine Zukunft mehr.
Ich fahre weg, um für immer das Zuhause zu vergessen. Ich reise ab, um zu sterben. Ich lasse alle meine Schätze im Stich. verdammt zu ewigem Seufzen.
Knapp 20 Jahre bleiben Chopin noch im Pariser Exil. Dort findet er ein Auskommen als Klavierlehrer, Komponist und Salonpianist. Eine tückische Krankheit raubt ihm immer weiter den Atem und den Lebensmut. Er leidet an Tuberkulose. Wie sein frühestes Werk ist auch sein letztes ein polnischer Tanz, die Mazurka, Opus 68, Nummer 4. Hier gespielt auf einem Erard-Flügel aus Chopins letztem Lebensjahr. Ein ganzer Saal ist im Warschauer Chopin-Museum diesem Instrument gewidmet. Ein weiteres Prunkstück, Chopins goldene Taschenuhr.
Als Chopin 10 Jahre alt war, war die Angelica Catalani, die berühmte italienische Sängerin, hier in Warschau. Und die hörte den 10-jährigen Chopin und war so glücklich mit seinem Talent, dass sie ihm eine goldene Uhr als Geschenk gab.
Der Musikwissenschaftler Alexander Laskowski arbeitet als Pressesprecher des Nationalen Chopin-Instituts. Nebenan im Ostrogski-Palast ist das Chopin-Museum untergebracht. Innen führt eine geschwungene marmorne Treppe zum ersten Stock mit den biografischen Stationen und weiter in virtuelle Klangwelten mit 7500 Exponaten.
Der Ort hatte vorher eher den Namen Gedächtniskammer verdient, wo in verstaubten Vitrinen Faksimiles, Manuskripte und ein paar Erinnerungsstücke ruhten, in einer provinziellen Atmosphäre.
Andrzej Zuek und seinen Mitstreitern ist es zu verdanken, dass in Gebäude und Veranstaltungen investiert wurde. Wiedersehen mit Chopins Geburtsort Jelazowa Wola im Jubiläumsjahr 2024 an einem heißen Sommertag. Ich erkenne den Ort kaum wieder. Ein riesiger Parkplatz, dahinter der Eingang zu einer Empfangshalle mit Cafeteria, Konzertsaal und Museumsshop. Heute ist Samstag. Das bedeutet, im Geburtszimmer wird ein Pianist Werke von Chopin spielen. Die Flügeltüren und Fenster werden zur Terrasse hin geöffnet. Kinder, Erwachsene, ältere Menschen haben sich auf Stühlen und Bänken versammelt. Einige lagern auf Picknickdecken und lauschen Chopins Balladen. Nach dem Konzert führt uns Andrzej Fortuna durch den weitläufigen Gedenkpark, der 1933 angelegt wurde. Um das Konzept gab es seinerzeit heftigen Streit. Denn anstelle einer romantischen Idylle sollte eine modern anmutende Parkanlage entstehen. Und so präsentiert sie sich auch in unseren Tagen. Mit mächtigen Eichen, einem Froschteich, durchzogen von einem Bach. Plätze und Brücken tragen den Namen einer musikalischen Gattung aus dem Klavierwerk Chopins. Mitten auf der Brücke namens Polonaise ergreift Andrzej Fortuna meine rechte Hand.
Would you like to dance? Mm-hmm. Polonaise?
Willst du Polonaise tanzen? Das ist ganz einfach. Drei Schritte. Ich zeig's dir. Lang, kurz, kurz. Ganz einfach. Eins, zwei, drei.
Okay, ready? Raz, zwei, drei.
Chopin ist für viele der Inbegriff des romantischen Künstlers, mit diesem mageren Körper, der kränklichen Miene, dem verträumten Blick. Sein Werk beschreiben die Chopin-Forscher von heute als bahnbrechend für die Epoche der Romantik. Am 17. Oktober 1849 stirbt Chopin in Paris. Er wird auf dem Pariser Friedhof Père Lachaise bestattet. Sein Herz jedoch bringt seine Schwester Ludwika in die polnische Heimat, versteckt in den Falten ihres Rocks. Nur 100 Meter trennen den Salon im Warschauer Elternhaus, wo der Wunderknabe Klavier spielte, von der Kirche Heilig Kreuz, in der sein Herz beigesetzt wurde.
Wir hören jetzt Musik aus dem Polen von heute. Anja Gard hat Klavier studiert wie Chopin und wie Chopin liebt sie Johann Sebastian Bach. Aber nach einer Art Erweckungserlebnis mit 16 Jahren ist sie von der Klassik zum Jazz gewechselt. Hier ist Anja Gard mit Już można, was so viel heißt wie Es ist schon möglich.
Już można zapalić te same świece i pościelić to samo łóżko, dać odpłynąć zmysłom i całować inne usta i przekraczać te same granice, bo nie zawsze zdążymy pójść dalej. Nad lecz dalecy myślami coraz twardszych gramy, a ja ciągle pytam serce, czy pamięć będzie moim przekleństwem i za każdym pożegnaniem wyrzucam fotografię i zostaję z niechcianym prezentem, próbując nie oglądać się więcej. Już, zanim zaczniesz budować wszystko od nowa, podążając znowu na skróty, dotykając marzeń, pozwalając znów im uciec, zamknij w sercu tę pamięć. Żal niech się wypali, to już jedna z książek jest na półkach ze wspomnieniami, a ja ciągle pytam serce, czy pamięć będzie moim przekleństwem i za każdym pożegnaniem wyrzucam fotografię i zostaję z niechcianym prezentem, próbując nie oglądać się więcej. Już, a ja ciągle.
Die Chopin-Orte in Polen, das war unsere letzte Station heute in den Radioreisen. Ich durfte meinen Dauerohrwurm wieder frisch beleben und wer das auch mal ausprobieren möchte, einfach mal ein paar Chopin-Walzer anhören, da ergibt sich garantiert was. Aber Vorsicht, es kann hängen bleiben, möglicherweise für immer. Wir haben heute Orte besucht, die nicht mit fantastischen Bauwerken oder großartigem Meerblick bestechen, sondern durch die Menschen, die dort gelebt haben, durch die Geschichten, die sie hinterlassen haben. Wenn Sie Lust haben auf noch mehr Reiseziele mit Sinn für die Geschichten hinter der Fassade, dann holen Sie sich doch den Radioreisen-Podcast in der ARD-Audiothek oder sonst irgendwo, wo es Podcasts gibt. Jede Woche Reisen in andere Welten, ob nah oder fern. Die Reisebegleiterin heute war Bärbel Wossack.